Ist es Sport oder ist es Entertainment? Ich würde sagen, es am Ende des Tages ist es beides. Also es steht irgendwo das Spiel, was auf einem sehr, sehr guten Niveau ist. Also man kann es halt nicht mit einem klassischen Fußball vergleichen. Aber natürlich der Entertainment-Charakter da drumherum ist natürlich mindestens mal genauso wichtig wie der eigentliche Sport. Und es ist halt immer so, dass quasi jedes Team dann immer noch ein bis zwei Teamheads hat. Also quasi so ein bisschen Aushängeschilder oder Verantwortlichen des Teams, die quasi mit dem Gesicht nach außen dafür stehen. Und man sieht schon an der Konstellation, was die Icon League halt ist oder was sie sein will, dass das halt schon sehr, sehr bunter Mix ist.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Wenn Sponsoring manchmal noch klingt wie Logo drauf, Reichweite zählen, fertig, dann ist diese Folge ein freundlicher Realitätscheck heute. Vielleicht sogar einer mit leichten Muskelkater für alle, die Sponsoring noch als Bandenwerbung mit Excel-Anhang halten. Denn moderne Sportvermarktung fragt längst nicht mehr nur, wie viele Menschen sehen meine Marke, sondern bin ich dort relevant, wo Menschen wirklich mitfiebern, kommentieren, teilen und sich zugehörig fühlen. Im Fußball denken viele zuerst an die großen Bühnen. Bundesliga, Champions League, Weltmeisterschaft. Maximale Aufmerksamkeit, maximale Emotionen, maximale Reichweite. Aber die spannende Frage lautet, was passiert zwischen diesen großen Momenten? Wo wird aus Reichweite auch echte Beziehung und aus Sponsoring mehr als nur ein Logo, das höflich ins Bild winkt? Genau hier wird die Icon League interessant. Sie ist nicht die kleine Schwester der Weltmeisterschaft und auch kein klassisches Fußballprodukt mit Social Media Glitter drauf. Sie ist eher ein Testfeld, wie Fußball funktioniert, wenn Spiel, Creator, Community, Stream, Live-Event und Marketing-Integration ineinander greifen. Mein heutiger Gast kennt beide Welten. Klassische Sportrechte, Clubvermarktung und Premium-Sponsoring auf der einen Seite, aber auch die neue Plattformlogik, in der Aufmerksamkeit alleine nicht mehr reicht. Martin Skotzky ist Director Sales Wintersport und Premium Rights bei Infront Germany. Man könnte sagen, er übersetzt zwischen Sponsoring alter Schule und einer Generation, die Werbung nicht grundsätzlich ablehnt, aber sehr genau merkt, wenn sie ihr schlecht verkleidet vor die Füße gelegt wird. Wir sprechen darüber, wie aus einem jungen, creator-getriebenen Fußballformat eine skalierbare Sponsoring-Plattform wird, planbar genug für Marken, lebendig genug für die Community und authentisch genug, dass niemand innerlich den Stream mutet. Herzlich willkommen, Martin Skotzky, Infront Germany.
Freut mich. Danke, Stefan, für die Einladung. Freue mich, bei dir zu sein.
Wir haben es in der Intro schon gehört. Wir haben ein Schwerpunktthema uns heute ausgesucht. Allerdings du, der du bei Infront arbeitest, könntest natürlich auch über wahnsinnig viele andere Sportarten berichten. Du warst an vielen, vielen Stationen vor deiner Zeit bei Infront und auch bei Infront schon. Für mich macht das unheimlich Spaß, dass wir uns immer wieder begegnen in dieser Sportbubble, in diesem Sportbusiness. Du weißt, dass wir auch, eigentlich müsste ich sagen, endlich bist du mal hier bei mir eine Stunde. Du weißt, dass ich auch lange immer daran gearbeitet habe, mit dir irgendwas mal zusammen auf den Weg zu bringen. Aber bevor wir jetzt direkt los ins Thema reinstarten, würde ich vorschlagen, lass uns mal einmal teilhaben. Wie bist du in dieses Sportbusiness gekommen? Was machst du gerade und wie war dein bisheriger Weg dahin?
Du, sehr, sehr gerne. Ich versuche mich möglichst kurz zu fassen, dass wir nicht die Hälfte deiner Hörer direkt am Anfang verlieren mit meinem Lebenslauf. Also ich bin mittlerweile 46 Jahre alt, komme gebürtig aus Bochum, habe damals an der Ruhr-Universität Sportwissenschaften studiert mit dem Schwerpunkt Sportmanagement. Habe dann damals auch schon meine Diplomarbeit, also ich bin noch der Jahrgang, da gab es noch keinen Bachelor, da gab es noch keinen Master, da gab es noch das gute alte Diplom. Habe ich noch über Kundenbindungsmaßnahmen im professionellen Teamsport geschrieben, also habe mich schon immer für das Thema Sportvermarktung interessiert. Hab dann da 2007 meinen Abschluss gemacht, war dann nochmal kurze Zeit selbstständig in der Fitnessbranche tätig und tummel mich eigentlich seit 2011 in der Sportvermarktung. Hab damals meinen Einstieg bei IMG gewagt, beim FSV Frankfurt, die damals in der zweiten Fußball-Bundesliga gespielt haben. Klassisch im Vertrieb dort angefangen, dann nach und nach die Teamleitung dort übernommen. Nachdem sich dann IMG und der FSV Frankfurt getrennt hatten, dann auf Vereinsseite gewechselt, also war dann auch beim Verein mal ein gutes Dreivierteljahr tätig als Leiter Marketing und Vertrieb, aber auch schon mit dem Wissen, dass zu 99% eigentlich wie ein Sportvermarkter an Bord kommt. Das war dann jetzt auch rückblickend zu meinem großen Glück dann 2015 Infront, sodass ich jetzt seit 2015 knapp über 10 Jahre schon seit bei Infront bin. Bin dort auch verschiedene Stationen durchlaufen, also erst im Fußball auch geblieben, habe dann das Vermarktungsteam bei Hansa Rostock geleitet, gute 2,5 Jahre. Und knapp über 4 Jahre das Vermarktungsteam bei Mainz 05 geleitet, sodass ich dann in Summe 12 Jahre im Fußball dann auch tätig war. Und dann war aus verschiedenen Gründen mit Fußball irgendwann auch gut, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne zwar in der Sportvermarktung bleiben, aber bin da offen für eine neue Herausforderung. Und das ist natürlich immer schön, wenn man dann im Vermarkter ist und auch dann quasi intern auch die eine oder andere Möglichkeit hat, sich zu verändern, und leite jetzt seit 2023, wie du gerade schon sagtest, den Bereich Premium Rides und Wintersport bei der Infront Germany. Das ist quasi der zentrale Vertrieb. Also Wintersport kann man sich vorstellen, den Biathlon-Weltcup, den wir vermarkten, Vier-Schanzentournee der Herren und Damen, Alpina-Weltcup, Nordischer Weltcup, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, Eishockey-Weltmeisterschaften. Und Premium Rides umfasst halt unter anderem die Handball-Europameisterschaft. Wir sind exklusiver Vermarktungspartner der Basketball-Bundesliga. Wir beschäftigen uns mit Motorsport, mit der DTM und halt auch mit neuen Formaten der Icon League. Und das, wo ich jetzt gerade schon die ganzen Sachen aufgezählt habe, macht es für mich halt eigentlich unheimlich spannend. Viele verschiedene Sachen, sodass eigentlich kein Tag dem anderen gleicht und du immer neue Herausforderungen hast und dich auch immer weiter fortbilden musst, da immer up to date bleibst. Ja, und das macht es halt für mich so spannend, sodass ich jetzt mittlerweile auch schon 10 Jahre halt bei der Infront bin.
Und ich habe gedacht, ich habe viele Sportarten im Portfolio. Ich habe gedacht, man hört ja auf aufzuzählen. Das ist schon beeindruckend. Director Premium Sport, wie muss ich mir die Abteilung vorstellen? Wie seid ihr da strukturiert? Wie viele kümmern sich da um genau diese Aufzählung von Jobs, von Sportarten?
Genau, also mein Kernteam sind jetzt mittlerweile 11 Leute. Also wie gesagt, unsere Zentrale ist in Frankfurt. Wir sind quasi aber über ganz Deutschland verteilt. Also wir haben auch Kollegen, die dann in Bremen wohnen, in Stuttgart wohnen, in NRW wohnen, in Süddeutschland wohnen, in München wohnen. Die gehören quasi zu meinem Kernteam. Da ist quasi dann von den Stellen, ist bis auf eine Stelle sind auch alles Vertriebsstellen. Und eine Stelle ist so ein bisschen, die so das Rights-Holder-Management übernimmt, also die den verschiedenen Rechtehaltern dann in dem Austausch ist. Und unser Anspruch ist eigentlich, dass wir jetzt nicht durch Deutschland reisen mit unserer großen Vertriebspräsentation und die quasi unsere Rechte jedem zeigen, den es interessiert oder auch nicht, und dann sagen, jetzt such dir doch mal was aus. Sondern unser Anspruch ist natürlich eigentlich zu allen relevanten Unternehmen in Deutschland einen Draht aufzubauen und dann halt sehr client-orientated unterwegs zu sein und dann einfach zu gucken, Mensch, was haben denn die Unternehmen gerade für Herausforderungen? Was sind denn Ziele? Was sind Plattformen? Was sind Zielgruppen? Was sind Märkte, die für die Unternehmen interessant sind? Und dann einfach zu gucken, haben wir da irgendwas im Portfolio, wo wir vielleicht mit einem Sportkontext dem Unternehmen halt helfen können, die Unternehmensziele dann halt bestmöglich zu erreichen.
Und du persönlich, neben der Vermarktung dieser Sportarten, welche eigene Sportart liegt dir am meisten? Also woher kommst du?
Also ich habe Fußball gespielt, lange Jahre, noch bei Wattenscheid 09 zu glorreichen Bundesliga-Zeiten. Also selber nicht in der Bundesliga gespielt, sondern in der Jugendabteilung, und habe dann Ende 20 dann aber aufgehört, weil es dann nicht mehr vereinbar war mit Job und Beruf, aber bin immer noch begeisterter Fußballfan des VfL Bochums, der dir ja auch nicht so ganz fremd ist. Also ich weiß, was Leiden bedeutet im Fußball. Ansonsten aber sehr breit gefächert. Also schaue auch viel Basketball. Also kann mich eigentlich für alle Sportarten irgendwo begeistern. Und deswegen natürlich umso schöner, dass man da irgendwie sein Hobby dann dementsprechend auch zum Beruf machen konnte.
Ja, absolut. War ja auch das Umfeld, in dem wir uns kennengelernt haben in Bochum. Und ja, das mit dem Hobby zum Beruf, das kann ich mehr als nachvollziehen. Also spannende Station, da ist eine Menge passiert bei dir und eine Menge an Jobs und an Sport, die da bei dir auf dem Schreibtisch liegen. Jetzt haben wir im Intro schon gehört, dass wir heute mal ein größeres Auge auf die Icon League, auf das Fußballbusiness da werfen wollen, das sich ja ein Stückchen verändert hat. Mindestens mal mit der Gründung von Baller League, von Icon League, von Kings League ist da eine Bewegung reingekommen, und das wollen wir heute vielleicht ein bisschen mal beleuchten und uns anschauen. Vielleicht im ersten Schritt, wie würdest du denn jemandem erklären, der in einer Zielgruppe ist, der noch mit ohne Fernbedienung aufgewachsen ist vielleicht? Also wie würdest du jemandem erklären, was diese Kleinfeldformate, was das ist? Also um noch nicht auf die Unterschiede einzugehen, aber die Unterschiede mindestens zum großen Fußball. Also Wie geht ihr daran? Wie erklärt ihr einem Entscheider, der Mitte 60 ist in irgendeinem Unternehmen, was diese Kleinfeldformate sind?
Genau, das ist nämlich genau die Herausforderung und ich versuche es einfach mal so, wie es mir erklärt wurde, weil ich bin ja mittlerweile auch schon Mitte 40, das heißt auch nicht mehr primär die Zielgruppe.
Beide nicht mehr Zielgruppe?
Also ich glaube, das ist nicht mehr, zumindest nicht mehr die primäre Zielgruppe. Also wenn ich hier mit meinen Kollegen spreche, die dann vielleicht teilweise Anfang, Mitte 20 sind, ich glaube, die sind da mehr involviert als jetzt ich. Ich glaube, das ist nicht der Anspruch der Icon League, die Mitte 40 und darüber hinausjenigen als Zielgruppe zu bekommen, sondern es geht halt dann wahrscheinlich dann eher Richtung Gen Z, die so oft als die Unreachables irgendwie auch bezeichnet werden, die da halt zu bekommen. Also ich sag mal so, für uns am Ende des Tages ist es klassischer Kleinfeld-Hallenfußball. Also es ist ein Format 5 gegen 5 Fußball, der in der Halle stattfindet. Spielzeit ist einmal zweimal 12 Minuten, sind am Ende 12 Teams, die an dem Ligabetrieb teilnehmen. Das heißt, es gibt 11 Spieltage, dann gibt es nochmal Playoffs und dann gibt es quasi ein Finalturnier. Es finden in einem Kalenderjahr 2 Saisons statt. Also eine läuft jetzt gerade und eine findet dann immer zum Ende des Jahres statt. Ist, wie es in Deutschland eigentlich auch gelebt ist, mit Bande. Also ein sehr dynamisches Fußballspiel. Und es fängt eigentlich da schon an, dass man sich darüber streiten kann, ist es Sport oder ist es Entertainment? Ich würde sagen, ist am Ende des Tages ist es beides. Also es steht irgendwo das Spiel, was auf einem sehr, sehr guten Niveau ist. Also man kann es halt nicht mit einem klassischen Fußball vergleichen. Also ein guter Fußballspieler draußen ist nicht automatisch ein guter Kleinfeld-Fußballer. Also das hat man auch schon mal gesehen, wo der ein oder andere Ex-Fußballer da mal mitgespielt hat, dass die jetzt nicht unbedingt leistungstechnisch da herausstechen. Formulieren wir es mal so. Aber es ist halt schon Sport, der ein sehr, sehr gutes Niveau hat. Aber natürlich der Entertainment-Charakter da drumherum ist natürlich mindestens mal genauso wichtig wie der eigentliche Sport. Und es ist halt immer so, dass quasi jedes Team dann immer noch 1 bis 2 Teamheads hat. Also quasi so ein bisschen Aushängeschilder oder Verantwortlichen des Teams, die quasi mit dem Gesicht nach außen dafür stehen. Und man sieht schon an der Konstellation, was die Icon League halt ist oder was sie sein will, dass das halt schon sehr, sehr bunter Mix ist. Also das sind klassische Personen, die so aus dem klassischen Sport kommen, ob es ein Antonio Rüdiger ist, ob es ein Simon Terodde ist, ob es ein David Alaba ist, also die man so vom, sag ich mal, normalen klassischen Sport halt kennt. Es sind Leute, die so eher aus dem Entertainment-Bereich kommen, wie Laura von Torra, wie Bowser, wie Luciano etc. Und es sind dann noch klassischer Bereich Creator, also Streamer, ein Elias Nährlich etc. Also dass du da eigentlich schon diese 3 Bereiche hast, klassischer Sport, Entertainment und Creator-Business. Und das macht es natürlich für uns auch interessant, dass du über diese 3 Ausrichtungen natürlich auch 3 verschiedene Zielgruppen halt ansprichst, ne? Also dass du auch viele hast, die Icon League halt konsumieren, die vielleicht gar nicht Interesse haben am klassischen Sport oder am Fußball, aber die Icon League halt einfach konsumieren, weil sie Teamhead XY halt interessant finden und den als Person interessant finden und dem halt followen über die Socials und dann halt mitbekommen, Mensch, der ist jetzt auch Teil der Icon League und dann halt sagen, dann schaue ich mir das doch auch mal an und dass sich da einfach ein bisschen breiter aufgestellt haben und gerade diesen Entertainment, Streaming, Creator, Influencer-Bereich dementsprechend auch abdecken. Aber am Ende des Tages ist es klassischer Kleinfeldfußball, der in der Halle stattfindet.
Wenn du das mit dir anschaust, woher kam diese Bewegung? Ist es eher, dass der Sport oder der Fußball eine Alternative gesucht hat, die ein bisschen mehr Entertainment-Charakter ja auch duldet und ein bisschen schneller, rasanter, kürzer, knackiger ist? Oder ist es das Entertainment, das sind die Creator, die etwas gesucht haben, was der größte gemeinsame Nenner in Deutschland ist, nämlich Fußball? Man könnte ja auch sagen, die Creator könnten sich auch auf einer Modenschau oder auf einem Konzert aufhalten und da irgendwas drumherum machen. Ist Fußball vielleicht, weil es den größten gemeinsamen Nenner auch gibt für ganz viele Communities in Deutschland. Also wie ist diese Bewegung entstanden?
Ich glaube, dass es klassisch dann halt schon so ist, dass ich glaube, bis zu einem gewissen Grad können Creator auch was anderes machen. Ich glaube, dann würden die Leute dem Creator immer noch folgen und gucken, was der halt macht. Also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, wenn der Hallenhalmer spielt oder laufen geht oder schwimmen geht oder wer weiß was, dann würden die Leute das wahrscheinlich trotzdem konsumieren und gucken. Aber Fußball ist natürlich, wenn du in den Sportkontext willst, einfach die Sportart, die meisten Leute halt einfach anspricht, wo du wahrscheinlich die kleinste Brücke irgendwie schlagen musst und was wahrscheinlich auch am einfachsten zu erklären gibt. Aber es gibt auch schon Bestrebungen, weitere Formate zu machen, ob es dann in den Basketball hineingeht, also im Sportkontext oder auch weg davon. ich glaube, das war so ein bisschen die einfachste Brücke, das mit dem Fußball halt zu machen, weil du, glaube ich, da auch da die meisten Leute einfach dafür bekommst aus der Branche, die sich dann auch für Fußball interessieren. Und ich glaube, die Überlegung war einfach, wie kommen wir an diese Zielgruppe ran, ne? Also an die Gen Z. Und also es ist auch so, wer die Icon League konsumiert, kannst du ungefähr sagen, dass so 90% der Konsumenten sind unter 35 und knapp 60% sind unter 24 Jahre alt. Also deswegen von der Zielgruppe halt sehr, sehr jung. Und glaube, da war einfach die Überlegung, wie kommen wir halt an diese Zielgruppe dran? Und das wird, glaube ich, durch klassischen Sport immer schwieriger. Also wir kennen es vielleicht selber aus dem Freundeskreis oder wer Kinder hat etc. Also die Generation wie wir, dass man sich am Samstag um 13 Uhr vor den Fernseher setzt, 90 Minuten ein Fußballspiel konsumiert, dann im Zweifelsfall den Fernseher anschreit oder mit irgendjemandem nochmal eine WhatsApp schreibt, die Zeiten sind halt vorbei. Also es geht gerade in der Zielgruppe natürlich erstmal darum, ich möchte konsumieren, wenn ich konsumieren möchte. Ich möchte währenddessen irgendwie bin ich vielleicht auf Socials, ich bin am Handy, ich möchte interagieren, ich möchte Teil des Events sein. Und das ist natürlich bei der Icon League dann einfach viel einfacher, dass ich Part dieser Community bin, dass ich einfach ein Spiel konsumieren kann, ich kann eingreifen, ich habe irgendwo einen Chat, wo ich irgendwo Teil des Events bin. Und da, glaube ich, geht der Trend einfach immer mehr hin. Und deswegen macht es die Icon League dann einfach für die junge Zielgruppe wesentlich interessanter und spannender als jetzt ein klassisches Fußballspiel, wo dann auch die Icon League eigentlich auch ein sehr, sehr guten Job macht, weil sie natürlich auch von Rabona, die auch unter anderem hinter der Icon League stehen, die ja aus dem Creator-Business halt kommen, sehr, sehr gut wissen, wie diese Zielgruppe halt tickt und auch da immer für einen sehr hohen Entertainment-Faktor sorgen. Also vielleicht da auch nochmal auf das klassische Spiel einzugehen. Also wenn ich mich jetzt am Samstag hinsetze und ich gucke ein Spiel von Bayern München in der Bundesliga, das lebt jetzt selten von der Spannung. Also ich weiß eigentlich zu 99%, Bayern München wird gewinnen. Und wenn ich Pech habe oder Glück habe, je nachdem, welche Sympathien ich habe, dann steht es nach 20 Minuten 3-0. Und dann zu sagen, okay, ich gucke jetzt noch 70 weitere Minuten, obwohl ich eigentlich weiß, wie das Event ausgeht, ist halt sehr, sehr schwer. Und deswegen gibt es halt von der Icon League halt dann gewisse Formate, nennt sich zum Beispiel Rule Breaker, wo dann ein Team so einen sogenannten Joker ziehen kann. Das heißt, es kann sein, dass ein Team eine gewisse Zeit in Überzahl spielt. Es kann sein, dass Tore doppelt zählen. Es kann sein, dass du aus gewissen Positionen freien Schuss einfach aufs Tor bekommst, wo dann Spiel in Anführungsstrichen künstlich nochmal spannend gemacht wird. Es kann sein, es steht 5-0 und dann durch so einen Rulebreaker steht es auf einmal 5-5. Jetzt kann ich fragen, ist das sportlich fair? Wahrscheinlich nicht. Aber der Entertainment-Faktor ist halt gegeben, nämlich genau aus diesen Punkten, um dann nicht zu sagen, okay, es steht 5-0, ich verliere jetzt halt viele, die diesem Event folgen, weil es ist halt keine Spannung mehr, sorgt die Icon League durch gewisse Formate halt dafür, dass es die ganze Zeit halt spannend bleibt und dass ich den Ausgang nicht so bestimmen kann und habe da natürlich einfach eine viel höhere, erstens Reichweite, Engagementrate etc. Und ich glaube, da geht der Trend auch einfach hin, dass man immer dafür sorgen muss, was passiert, wie kann ich als Konsument da eingreifen, was verändert sich, wie habe ich einen Spannungsfaktor, wie passiert möglichst viel in einem möglichst kurzen Zeitraum. Und ich glaube, das haben solche Formate wie die Icon League halt einfach sehr, sehr gut erkannt, um diese Zielgruppe halt einfach anzusprechen.
Jetzt hast du viel gesagt. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das sortiert kriege. Fangen wir an bei der Dauer, die wir in der Lage sind oder die gewisse Zielgruppen in der Lage sind, noch ein Produkt zu verfolgen, ein Format zu verfolgen. Du sagst zwar, es ist seltener geworden, dass die irgendwie 90 Minuten vorm Fernseher sitzen und irgendwie ein Spiel verfolgen gleichzeitig. So eine Show, so ein Showabend, so ein Turnierabend, der dauert länger als 90 Minuten. Das heißt, der läuft wahrscheinlich auf dem Second Screen parallel die ganze Zeit, man macht irgendwas anderes und hat eine viel höhere Einschaltzeit, wenn man das, also eine Watchtime, als vielleicht bei einem 90-minütigen Spiel mit Vor- und Nachberichterstattung. Ist das korrekt?
Absolut. Also so ein Spieltag, der dauert schon ein paar Stunden. Also sagen wir mal so über den Daumen 6 Stunden kann so ein ganzer, kompletter Spieltag mal dauern. Um da mal so ein paar Zahlen auch zu nennen, also den Stream, da geht es dann auch schon mal. Also der Hauptkanal von der Icon League ist Twitch. Also es wird zwar mittlerweile auch auf Sport1 und auch auf Sky ist aufgesprungen und übertragen Teile des Spieltags, aber der Hauptkanal ist klassisches Streaming über Twitch. Und da sind dann an einem Spieltag schon so knappe 1,5 Millionen Unique Viewers über so einen Spieltag unterwegs. Gleichzeitig in der Spitze vielleicht so 200.000, die gleichzeitig dann halt mal einschalten. Also das sind schon wirklich sehr, sehr gute Zahlen.
Das hat manches Unsiger-Spiel nicht auf DAZN oder Sky.
Genau, hat manches Bundesligaspiel nicht. Also von daher die Zahlen im Vergleich gesehen, absolut gesehen, aber auch relativ gesehen sind wirklich sehr, sehr gut. Aber deswegen die Herausforderung ist natürlich noch mal größer. Ne? Also dass da jemand 6 Stunden vor dem Bildschirm sitzt und 6 Stunden seine Augen nicht abwendet, das wäre jetzt illusorisch. Also es passiert natürlich immer was und du hast natürlich dann vielleicht auch dein Lieblingsteam, was du da vielleicht eher mehr guckst oder weniger guckst. Aber die Zahlen sind da schon wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend, wie wir finden, und sind auf jeden Fall eher auch zuläufig als abläufig. Und das sind natürlich auch Zahlen, die man natürlich auch jedes Unternehmen sich mit konfrontieren muss. Ne? Also wenn man dann einfach mal sieht, Mensch, da sind über 6 Stunden einfach 1,5 Millionen Unique Viewers unterwegs und 200.000 Menschen zeitgleich unterwegs, dann ist das erstmal eine Relevanz, die du nicht leugnen kannst. Ne?
Jetzt gibt es da die verschiedenen Creator, die du genannt hast, aber auch halt Sportgrößen, teilweise sogar noch aktive. Also David Alaba und Toni Rüdiger hast du gesagt, dann gibt es auch ehemalige, die nicht mehr aktiv sind. Simon Terodde hast du da genannt. Also was verleitet denn einen noch aktiven Spieler dazu und welche Rolle spielt er dabei? Was verleitet ihn dazu, ein Teamhead zu sein? Welche Rolle nimmt er da ein? Ist er da auf dem Platz? Steht er nebendran? Also auf dem Platz kann ich mir nicht vorstellen, aber welche Rolle nimmt er da ein?
Also erstmal muss man dazu sagen, es bekommt keiner Geld. Das unterscheidet halt auch die Icon League zu anderen Formaten. Also es ist so ein bisschen nach dem amerikanischen Franchise-Modell aufgebaut. Das heißt, die Teamheads haben quasi Anteile an der Liga. Das heißt, sie haben natürlich auch eine ganz andere intrinsische Motivation, dieses Thema zu pushen. Also wenn die Icon League funktioniert und uns der Icon League gut geht, dann geht es am Ende des Tages auch den Teams gut und dann geht es auch den Teamheads gut. Aber da ist keiner dabei, der jetzt die Summe XY bekommt, eingekauft wird und dann heißt es, du musst 4-mal da sein und 6 Facebook, Instagram Stories oder ähnliches machen. Ich glaube, das ist einfach auch eine gewisse Leidenschaft, die dabei ist. Einerseits für Fußball, aber auf der anderen Seite natürlich auch persönliches Brandbuilding zu machen. Also das sind natürlich größtenteils einfach auch Teamheads, die in den Socials auch eh schon sehr aktiv sind und die, glaube ich, einfach Spaß daran haben, dieses klassische Fußball mit diesem Influencer-Marketing halt auch zu verbinden. Es kann sein, dass der ein oder andere mal auf dem Platz aufläuft, aber das ist nicht das Hauptaugenmerk des Teamheads. Die Anwesenheit ist natürlich auch sehr, sehr davon abhängig, was der Teamhead sonst zu tun hat. Ne? David Alaba, der immerhin noch bei Real Madrid, oder Antonio Rüdiger bei Real Madrid unter Vertrag steht, der kann natürlich nicht am Wochenende bei einem Spieltag oder ähnliches vor Ort sein. Der ist dann vielleicht eher auch ein Aushängeschild oder ähnliches. Aber letztendlich sind die für ihr Team und ihre Vermarktung und für die Zusammenstellung am Ende des Tages verantwortlich. Und da kommen auch natürlich ein bisschen dann auch die Fans her und auch die Reichweite her. Ne? Deswegen ist natürlich für die Icon League auch da sehr interessant, Teamheads zu besetzen, die auch schon eine entsprechende Reichweite haben. Weil ich finde, das ist dann halt auch eine Entwicklung, die immer mehr wird, auch im klassischen Sport, dass es eigentlich ja darum oder immer mehr darum geht, dass du gar nicht mehr klassischer Fan eines Vereins bist, sondern vielleicht eher Fan eines Spielers bist. Ne? Also man sieht das jetzt vielleicht, wenn Messi zu Inter Miami wechselt, dann siehst du auf einmal irgendwelche Inter Miami Trikots, wo der wahrscheinlich noch nie ein Spiel von Inter Miami gesehen hat. Und wenn der jetzt zu LA Galaxy gewechselt wäre, dann hätte derjenige wahrscheinlich ein LA Galaxy Trikot oder Al Nassr mit Ronaldo oder vielleicht der erste David Beckham, der dann irgendwann in die USA gewechselt ist, dass gar nicht mehr so das Team im Vordergrund steht, sondern eher der Spieler, was vielleicht für uns aus der älteren Generation noch nicht so vorstellbar war. Also wenn dann irgendwie Leon Goretzka.
Franz Beckenbauer ist Kosmos New York gegangen. Also,
so, aber der ist da hingewechselt. Das habe ich nicht. Da war ich vielleicht auch noch nicht ganz so geboren. Aber sag mal, als Leon Goretzka jetzt vielleicht das Beispiel gewechselt ist nach Schalke oder Bayern, da ist mit mir vieles passiert, aber nicht, dass ich jetzt Schalke oder Bayern-Fan geworden bin. Und das ist natürlich da dementsprechend dann auch, da kommt die Community halt auch her. Ne? Also die Community ist dann nicht Fan von DNA oder Berlin Underdogs oder wie die Team halt heißen, sondern eher von dem Teamhead. Und deswegen ist natürlich die Auswahl halt auch sehr gut aus diesen 3 Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, dass du da einfach schaffst, eine möglichst große Community direkt zu kreieren, die von Anfang an am Start ist, auch vor Season 1 logischerweise halt schon, obwohl du gar nicht wusstest, wofür stehen die Teams, welcher Spieler spielt in diesen Teams etc. Aber du hast das Team-Head und hast da direkt natürlich eine gewisse Community gehabt, die du dir in Anführungsstrichen direkt dann halt mit eingekauft hast, obwohl kein Geld fließt, einfach dadurch, dass du diese Köpfe halt hast.
Ich war bei der Eröffnung bei dem ersten Spiel der Icon League, das war in Köln. Ich weiß gar nicht, ob ihr da schon mit verantwortlich wart, aber es war zumindest das die allererste Eröffnung. Toni Kroos war ja damals das Gesicht. Ist immer noch das Gesicht?
Genau. Elias ja. Nährlich und Toni Kroos sind quasi die Präsidenten genau. der Liga.
Ja, und ich muss sagen, das hat man, also das, was du gerade beschreibst, dass man irgendwie ja keinen Bezug eigentlich zu dem Club hat, zu der Mannschaft, sondern eher zu dem Typen dahinter. Das hat man halt gemerkt, wenn die Mannschaft gespielt hat. Es gab Applaus eher für eine Szene oder für eine Situation, aber manche haben auch vergessen zu applaudieren, weil sie alle an irgendwelchen Screens hingen. Also ich habe das noch nie so erlebt, ja. wie krass auch in einem Live-Event das eigene Handy eine Rolle gespielt hat und gar nicht das, was auf dem Platz stattfand. Also ich muss sagen, es ist als vom Zuschauergefühl her in der Halle ist es schon nochmal was anderes, als wenn ich in einem vollbesetzten Stadion in Bochum bin und die Fanreihen sich anfeuern und die Gänsehaut kommt, obwohl du kein Handy hast. Oder vielleicht, weil du kein Handy anhast. Ne?
Das ist es auch. Also es ist auch gar nicht die Zielstellung der Icon League, unbedingt jetzt ein riesiges Event vor Ort zu schaffen. Also jetzt zum Beispiel das Finale in der letzten Saison war in der Stadthalle in Wien, wo dann auch über 10.000 Leute da sind und auch ausverkauft ist. Aber es ist halt eher ein Medien- und Streaming-Produkt. Also die jetzige Saison findet in der Messehalle in Berlin statt. Die Reichweite und die Community ist halt, wie du gerade sagtest, über Streaming etc. Aber es geht gar nicht darum, sich jetzt vor Ort mit dem klassischen Fußball zu messen und jeden Spieltag eine Halle mit 10, 15, 20.000 Leuten auszuverkaufen. Also das wäre auch vom Invest gar nicht möglich, ist aber auch gar nicht die Zielstellung der Icon League. Also es ist ein klassisches Medien-Streaming-Produkt.
Ja, dann habe ich mir noch notiert, oder du hast davon gesprochen, dass die Zielgruppe teilweise über 90% unter 34 Jahre, dass wir mit dieser dann auch sehr jungen Zielgruppe, vielleicht noch diverser aufgestellten Zielgruppe, gar nicht so klassisch der Fußballfan, sondern eher so ein Fan von Social Media, Community, wie auch immer. Also das ist ein komplett verändertes Nutzerverhalten da einhergeht. Dadurch ist das Spiel ein bisschen angepasst worden, also mit mehr Entertainment-Aspekten, mit ein bisschen Spannungsaspekten. Was heißt das jetzt für die Vermarktung? Was heißt das jetzt für Partner und was heißt das für Unternehmen? Ist denn da überhaupt noch Bandenwerbung zu sehen, wenn das Nutzungsverhalten noch so verändert wird? Haben die überhaupt Trikotsponsoren? Wie kann jetzt ein Unternehmen diese besondere Atmosphäre und diese besondere Veränderung im Nutzungsverhalten und dann auch dieser Sportart jetzt auch für sich kreativ nutzen?
Also sag mal so, die klassischen Vermarktungstools, Vermarktungsrechte haben auch in die Icon League Einzug gehalten. Also es gibt
eine Bande und es gibt Trikotwerbung.
Genau, es gibt die klassische LED-Bande, es gibt die klassische Mittelkreis-Werbung, die du vielleicht so eher aus dem Handball oder Basketball kennst. Es gibt den Ärmelsponsor, also ganz, ganz klassisch. Was aber spannend ist, dass das jetzt nicht die härteste Währung in der Icon League ist. Ne? Also wir kennen es ja auch aus der klassischen, du bist in Verhandlungen im klassischen Fußball, da geht es am Ende noch darum, die Königswährung ist die Standzeit auf der Bande. Ne? Das ist so die harte Währung, da will jedes Unternehmen mehr haben, du tust dich unheimlich schwer, damit rauszugehen. Und wenn du am Ende sagst, jetzt brauchen wir nochmal irgendwas, um den letzten Knopf dran zu machen, dann sagst du, komm, jetzt kriegst du nochmal 3 Beiträge über die Socials. Dann ist aber auch gut, weil die tun uns nicht weh. Das ist ja so eher mal so pauschalisiert, die Herangehensweise im klassischen Sport. In der Icon League ist es genau andersrum. Also da ist eher, was auch ein Learning für uns war, da ist die Bandenzeit ist gar nicht das Kritische. Ob du am Ende 15 Sekunden auf der Bande mehr oder weniger stehst, das ist für die Community auch gar nicht so relevant. Da ist es genau andersrum. Da ist eigentlich die Königswährung, ist irgendwelche Social Posts, irgendein Storytelling, dass du mit den Köpfen irgendwas machen kannst. Und das ist genau andersrum. Weil das ist deswegen auch für Unternehmen halt interessant. Ich glaube, wenn du da irgendwo auf die Bande gehst in der Icon League, dann ist es schön, dann wirst du sicherlich auch gesehen. Aber das Entscheidende ist eigentlich, was kannst du machen? Was kannst du mit den Köpfen machen? Wie kannst du dein Produkt einbeziehen? Was kannst du für ein Storytelling machen? Weil das auch eine sehr hohe Engagement-Rate ist. Ne? Also das sind auch einfach die Community, die Teamköpfe halt haben. Die können sie unheimlich gut bespielen. Ne? Weil wir haben es von vielen Fußballern, ich sag mal Marco Reus oder beste Beispiel Bayer Leverkusen, die vielleicht noch aus der Chicharito-Zeit unheimlich viele Follower auf den Socials haben, die alle irgendwo in Mexiko sitzen. Da sieht natürlich von der Followerzahl super aus, aber was machst du mit den Followern? Also wenn du da irgendwas kommunizierst, hast du eigentlich gar keine Reaktion, kein Engagement. Und das Entscheidende ist eigentlich in der Icon League, dass da eine sehr hohe Bindung ist von der Community zu den Team Heads und dass sie die sehr gut engagen können und dass du da als Unternehmen dich halt sehr in glaubwürdiges Setting halt setzen kannst. Deswegen ist das auch ein bisschen kritischer, was hinterfragt wird. Also da wird jetzt auch nicht jeder Deal durchgewunken. Da wird dann auch schon mal geguckt, was ist denn das Unternehmen und wofür steht das Unternehmen und möchte ich denn als Teamhead oder als Liga, möchte ich denn da eine Kooperation überhaupt machen oder habe ich dann vielleicht eher ein Shitstorm oder ein Boomerang meiner Community zu erwarten. Also deswegen lange Antwort auf deine Frage. Also es gibt alle klassischen Tools, die es im klassischen Sport auch gibt. Aber die Wertigkeit ist halt komplett anders. Also es geht weg von einer reinen Sichtbarkeit und das gerade dieses Storytelling, das ist so die ganze Sache, die so eine Kooperation am Ende des Tages dann auch rund macht, dass man der Community halt auch erzählen kann, warum bin ich als Unternehmen hier in der Icon League? Was ist dein Mehrwert dafür, dass ich jetzt halt hier bin? Was kann ich dir bieten und wie kriege ich im Idealfall auch diese Community dann halt für mich als Unternehmen aktiviert?
Kannst du einen Best Case nennen oder etwas, wo wir echt alle mal so das Auge drauf werfen sollten und das ein bisschen verfolgen sollten, weil das, also wir können ja einen Best Case aus dem klassischen Fußball, dann nehmen wir Opel jahrelang beim FC Bayern Hauptsponsor. Ich glaube, wenn du heute auf der Straße fragst, wer ist Sponsor von FC Bayern, gut, jetzt hat Telekom ganz schön lange Zeit sich auch da schon verewigt, aber ich glaube, dass so eine gewisse Generation auch eventuell noch antworten würde, ja, Opel. Also das ist ein guter Case, finde ich, für nachhaltige Wirkung von einem Sponsoring-Engagement. Es gibt ganz tolle andere Cases, die wir beide uns auf irgendwelchen Bühnen oder irgendwelchen Kongressen immer wieder anhören dürfen, wie was richtig cool auch umgesetzt wurde. Aber was ist das in der Icon League? Was gibt's da für Cases, die Hörer jetzt wirklich mal sich anschauen sollten, beziehungsweise die du nennen kannst?
Ja, es gibt ein paar Beispiele, wo man dann teilweise denkt, okay, es ist jetzt auch keine Rocket Science, so nach dem Motto, aber es ist halt irgendwie glaubwürdig, ne? Also zum Beispiel Gillette ist Partner der Icon League. Die haben dann so eine Art Barbershop eingeführt. Das heißt, du kannst quasi, wenn du da bist, ist jetzt vielleicht mit einem Augenzwinkern für dich jetzt etwas weniger relevant. Aber du kannst den halt quasi vor Ort die Haare schneiden lassen. Ne? Also du kannst dann einfach da hingehen zu dem Barber und kannst dir dann irgendwie die Haare schneiden lassen in der Halle dann halt vor Ort, was natürlich dementsprechend auch alles dann gestreamt wird, verlängert wird etc. Und es ist halt irgendwie glaubhaft, dass du sagen kannst, du hast einen Produktbezug, der jetzt nicht irgendwie mit der Brechstange kreiert wurde. Es ist natürlich irgendwie in den Event einbezogen. Ich habe einen Image-Transfer, mich irgendwie als junge, hippe Marke da auch irgendwie zu positionieren. Und das sind natürlich einfach Sachen, die da letztendlich auch passen. Oder wenn jetzt ein Automobilpartner ist, da ist natürlich sehr naheliegend, dass am Ende des Tages dann auch die Leute da mit transportiert werden mit den Autos. Wir hatten jetzt gesprochen mit einem Pizza-Lieferant, der dann zum Beispiel so eine Guerilla-Aktion macht, der dann einfach während eines Spieltages dann einfach ein Pizza-Lieferant dann auch vielleicht vorbeikommt, einfach aufs Spielfeld fährt, so ein bisschen stört, dann auch da einfach Pizzen dabei hat und dann quasi die Teamheads, die vorher auch nicht wissen, oder dem Team dann quasi für die Halbzeit irgendwie eine Pizza bringt oder ähnliches. Also das sind einfach so ein bisschen kreative Ideen, die dann vielleicht auch einfacher natürlich umzusetzen sind als in anderen Formaten, wo du natürlich ganz andere Restriktionen oder ähnliches von Verbänden dann halt auch hast und wo das einfach dann halt einbezogen wird. Es kommt natürlich rüber, es ist immer ein Image-Transfer dabei und du kannst in Anführungsstrichen halt so ein bisschen wilde Sau dann halt auch spielen, weil einfach viel mehr dann auch dementsprechend möglich ist. Also das ist jetzt nicht so, wo man sagt, Mensch, wie ist man denn da am Ende des Tages nur drauf gekommen? Aber es ist alles ein bisschen kreativer, es ist alles mit einem Augenzwinkern irgendwo versehen und das ist dann einfach für die Community, die denkt dann einfach cool, witzig, fand ich irgendwie cool, die teilen es dann und dass du dann das dann natürlich immer mehr geteilt wird, immer mehr Reichweite dann dementsprechend auch bekommst, dass sowas dann am Ende des Tages dann auch viral geht, da kommst du ja am Ende des Tages dann auch drauf an, also gerade diese Reichweite halt in den Socials und digital dann halt zu erzielen.
Gibt es da eine Unterscheidung? Vermarktet ihr die Liga oder spielt ihr Kundeninteressen an gewisse Clubs? Vermarktet sich jeder Club selber, Zentralvermarktung oder jeder individuell? Also wie ist das aufgebaut?
Genau, also wir vermarkten die Liga. Also deswegen, wir sind exklusiver Vermarktungspartner der Liga. Also unser Bestreben ist, Liga-Partner zu finden. Wenn wir aber mit Unternehmen sprechen, die dann sagen, auch oft vielleicht von der Budgetgröße etc., eine Liga ist jetzt für uns nicht darstellbar oder wir würden vielleicht auch gerne mal einen Testballon oder ähnliches erstmal machen, dann sprechen wir da quasi auch mit Teams. Ne? Also dann gucken wir natürlich schon von den Teamheads, weil ich ja gerade sagte, ist auch sehr divers natürlich von den Teamheads. Was könnte denn zum Unternehmen passen? Wo fühlst du dich vielleicht gut aufgehoben von den Teamheads und geben es dann quasi an die Teams dann auch weiter? Letztendlich kann sich aber jedes Team auch selbst vermarkten. Also jedes Team ist da auch so aufgestellt, dass sie auch eigene Sponsoren akquirieren können. Das ist natürlich das ein oder andere Team besser aufgestellt als ein anderes. Klar wird darauf geachtet, dass natürlich dann Exklusivitäten der Liga dann nicht quasi konterkariert werden. Aber letztendlich kann sich jedes Team selbst vermarkten und es ist dann zum Beispiel während eines Spiels auch so, dass die LED-Bandenzeit, wenn zwei Teams gegeneinander spielen, zum Beispiel so aufgeteilt ist, ein Drittel gehört Team A, ein Drittel gehört Team B, ein Drittel gehört der Liga. Also dass man da auch so versucht, dann auch dann partnerschaftlich zusammenzuarbeiten.
Das hört sich fair enough an, aber gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, wie viele Teams sind es? 12 Teams hast du gesagt?
12 Teams, genau.
12 mal so zwei Teamheads, individuelle Köpfe mit ihrer eigenen Agenda und ihrer eigenen Zielerreichung. Und jetzt habt ihr diesen Pizzadienst davor, der das Spiel unterbrechen soll. Und die anderen haben aber irgendwie mit McDonald's einen Deal gemacht. Und jetzt nutzen die irgendeinen Social Media Kanal. Wie habt ihr Zugriff auf diese Köpfe, auf diese Menschen? Stelle ich mir vor, dass das ein sehr umfassender Vertrag sein muss. Und da sind ja auch ein paar kreative Köpfe dabei, die sagen, nö, machen wir nicht. Also, ja, wie hat man da Zugriff drauf?
Genau, das ist dann immer so, wie es so schön heißt, ein bisschen nach Absprache. Ne? Also wir müssen natürlich gucken, dass da jetzt nicht die Anarchie ausbricht. Und wenn man am Ende sagt, man hat vielleicht nicht so die Restriktion, ist ein Vorteil, kann aber auch ein Nachteil sein, ne? Weil dann ist natürlich auch viel, viel möglich. Und bei den Köpfen, das ist am Ende des Tages natürlich auch immer so, dass du auch gucken musst mit Budgets. Ne? Also das ist natürlich, jeder würde am liebsten was mit Elias Nährlich oder mit Toni Kroos machen. Jetzt kann natürlich Toni Kroos bei aller Wertschätzung auch nicht für jeden Pizzadeal sagen, ich mache jetzt mit euch noch einen Werbespot und mache dann über meine Kanäle auch nochmal 3 Postings oder ähnliches. Das muss man natürlich am Ende des Tages auch schon versuchen zu steuern und da auch Zugriff zu haben. Aber am Ende des Tages ist natürlich auch die Liga daran interessiert, auch aus opportunistischen Gründen, dass es auch für jedes Team funktioniert. Ne? Also deswegen ist da natürlich auch eine gute Zusammenarbeit, dass wenn man dann sagt, Mensch, für das Unternehmen eine Liga-Partnerschaft ist jetzt aus diversen Gründen vielleicht nicht vorstellbar. Welches Team braucht denn vielleicht noch ein bisschen Unterstützung und das könnte auch thematisch passen? Dann schieben wir vielleicht das Unternehmen mal rüber zu dem Team, weil das eigentlich für beide Seiten ganz gut passen könnte. Und dann haben wir am Ende auch eine Win-Win-Situation, weil wenn es dem Team gut geht, wir natürlich auch einer gewissen Langfristigkeit da bestrebt sind, dass dann nicht am Ende des Tages nach Season 1, Season 2 oder Season 3 viele Teams dann halt sagen, wir müssen so viel zuschießen oder wir können uns hier nicht selbst finanzieren und wir haben ein finanzielles Problem. Also deswegen ist das natürlich eigentlich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit zwischen Teams und Liga. Aber an der einen oder anderen Stelle klar, natürlich herausfordernd, wenn wir mit Unternehmen sprechen, die dann vielleicht bei einem anderen Unternehmen die Branche ein Mitbewerber auf dem Trikot ist oder ähnliches, dann sind das natürlich Sachen, die am Ende des Tages geklärt werden müssen.
Vor- und Nachteil zugleich, dass die Teams, eben weil es nicht eine Tradition, ein geschichtliches, historisches Wachstum da gibt, dass die Teams halt nicht so polarisieren. Ne? Also du könntest jetzt einen Sponsor nicht einfach zu Schalke schicken, obwohl er Dortmund will oder umgekehrt. Ne? Also
genau.
Das ist im klassischen Fußball, wo das eine ganz viel, viel höhere Markenidentität auch mit den Teams gibt. Ich will die nicht absprechen in der Icon League, aber ich will damit sagen, es polarisiert einfach draußen in der Landschaft noch nicht so, ne?
Na genau, also es gibt da keine Rivalitäten oder keine Derbys. Es gibt natürlich irgendwo auch, wo dann eher so die Creator vielleicht mit einem Augenzwinkern mal so den einen oder anderen Beef kreieren, um natürlich auch ihre Community mal irgendwo aufzupushen und irgendwie am Ball zu halten. Aber das ist nicht vergleichbar mit dem klassischen Fußball. Ne? Es gibt dann auch Fangruppen, die auch in der Halle sind und die das anfordern, aber da gibt es jetzt keine Rivalitäten oder ähnliches.
Ja. Jetzt hast du vorhin davon berichtet, dass wir so in der Spitze vielleicht so 200.000 Live-Viewer haben, dass wir um die 10.000 vielleicht in der Halle als Erlebnis haben. Was ist denn so eine Währung, so eine Einheit, wenn du davon sprichst, was Social Media abgehen kann, was Social Media Posts auslösen können? Was ist da denn so eine Größenordnung, womit Unternehmen, womit Marken rechnen können? Ja, wie muss man sich das vorstellen?
Da habe ich jetzt ehrlicherweise gar keine Zahl parat. Also das müsste ich dann auch nochmal nachgucken oder ähnliches.
Also wie viele Follower hat so ein Creator?
Ja, das ist natürlich, also von David Alaba oder ähnliches, oder Lena, also bist du schon im Millionenbereich oder ähnliches, die da wirklich an Followern dahinter stecken. Das kann natürlich dann auch mal im unteren sechsstelligen Bereich oder ähnliches sein, also je nach Creator. Aber du bist da teilweise halt auch schon im Millionenbereich, die alleine auf Instagram dann dabei sind. Andere sind dann vielleicht eher auf TikTok oder irgendwo stärker. Aber Instagram, würde ich sagen, ist so pauschalisiert vielleicht der Hauptkanal. Aber das sind natürlich dahingehend schon sehr, sehr relevante Zahlen, die irgendwo dahinter stecken. Also müsste man vielleicht mal gucken, was jetzt aus dem klassischen Bereich Toni Kroos, Antonio Rüdiger oder Luciano, der da vielleicht so aus der Entertainment-Branche herausragt. Elias Nährlich, der, glaube ich, der erfolgreichste deutsche YouTuber auch ist. Also da sind sicherlich dann schon sehr relevante siebenstellige Zahlen. Und wie gesagt, das ist das, was ich vorhin meinte, im Vergleich zu vielleicht dem ein oder anderen klassischen Sportler oder ähnliches, gerade so in diesem Creator-Business, ist halt keine tote Community. Ne? Also es sind da nicht irgendwelche Zahlen, wo vielleicht aus viele aus dem asiatischen oder lateinamerikanischen Raum vielleicht irgendwie offiziell noch Follower sind, aber irgendwie gar kein Engagement mit der Community da ist, sondern ist halt wirklich eine sehr, sehr aktive Community, die da auch sehr sensibel, sowohl im Positiven als im Negativen, auf Inhalt, auf Content kreiert, aber dass du da halt einfach eine sehr, sehr hohe Response halt hast. Und wenn du da natürlich als Unternehmen eine glaubwürdige Partnerschaft halt hinbekommst, die dann da auch gepusht wird über die Kanäle, dann erreichst du wahrscheinlich in der Zielgruppe so viele Menschen, die du mit klassischen Medien nie erreichen würdest und wo du wahrscheinlich ein Vielfaches an Budget halt ausgeben würdest. Und was ja auch immer wichtiger wird, ist natürlich auch klar, dadurch, dass du dich viel im digitalen Kosmos bewegst, ist natürlich auch das Thema Messbarkeit. Ne? Weil das haben wir ja auch im klassischen Fußball halt oft, Messbarkeit. Okay, ich habe meine Bande irgendwo, ich bekomme am Ende ein Media Report, wie war die Bande zu sehen, wie viel Sponsoring-Kontakte habe ich, welchen Werbewert habe ich, aber wie das vielleicht am Ende auf meinen Vertrieb oder ähnliches eingezahlt hat, das ist halt sehr, sehr schwer zu sagen. Conversion Rate und etc. Und das ist natürlich in dem Kosmos halt einfacher, sodass das auch die Messbarkeit natürlich dann auch einfacher wird und deswegen natürlich auch für Unternehmen auch einfach relevanter wird, dass man einfach sagen kann, okay, welche Mittel muss ich am Ende des Tages für welches Ergebnis halt einsetzen? Das ist da dann vielleicht auch ein bisschen einfacher zu kalkulieren und zu skalieren am Ende des Tages.
Was hat das eigentlich mit euch als Agentur gemacht, die ihr ja allein schon anhand deines Titels, deines Jobtitels, kann man ja schon sehen, dass du da auch mit klassischen Sportarten, also klassischen Sportarten wie Biathlon hast du vorhin genannt und Eishockey, das sind ja ganz andere Formate. Also was hat das mit der Agentur Infront gemacht, dass ihr euch so einem Thema gewidmet habt und da so drauf gegangen seid?
Also unser Anspruch als Agentur ist natürlich im Idealfall, dass du für jedes Unternehmen, für jede Zielgruppe irgendwas anbieten kannst. Und das ist das, was ich jetzt meinte, dass du halt irgendwie nie stillstehen darfst und du musst halt immer gucken, was der Markt halt macht. Ne? Und wenn wir jetzt irgendwo ein Phrasenschwein stehen hätten, dann würde ich halt sagen, der Wurm, ne, der muss halt dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und deswegen müssen wir halt gucken, was wir da haben. Und warum haben wir uns diesem Thema gestellt? Weil wir halt gesagt haben, wenn wir in diese Zielgruppe halt rein wollen, was ich am Anfang sagte, diese Unreachables, Gen Z, alles irgendwie vielleicht 25 Jahre abwärts etc., dann ist es vielleicht mit den klassischen Sportarten einfach schwierig. Ne? Das heißt, wenn du im Unternehmen gegenüber sitzt und da sagst, ich möchte eigentlich da rein, ich möchte diese Person halt ansprechen, ich möchte diese Zielgruppe erreichen, ich möchte sie glaubwürdig erreichen, da muss man ehrlicherweise sagen, dann ist Fußball, Handball, Wintersport nicht das richtige Medium. Und deswegen haben wir gesagt, okay, es macht halt einfach Sinn, sich diesem Thema Icon League zu öffnen, weil da haben wir halt diese Zielgruppe und die wissen, was sie tun und die erreichen halt diese Zielgruppe, sodass wenn wir als Agentur zu einem Unternehmen gehen und das sagt, diese Zielgruppe ist für mich im Fokus, ich brauche irgendwas auch als klassische Marke, als Automobilpartner zum Beispiel Nissan, die sagen, ich will aber auch diese Zielgruppe ansprechen, dass wir als Infront dann halt sagen können, okay, dann haben wir halt hier für dich die Icon League und dann können wir halt diese Zahlen ganz transparent nennen, wo man einfach sieht, die Icon League hat in der Zielgruppe eine Relevanz und deswegen macht es für dich als Nissan oder wer auch immer einfach Sinn, dich mit der Icon League zu beschäftigen, um diese Zielgruppe halt dementsprechend zu erreichen. Und dann haben wir einfach aus ganz verschiedenen Gründen uns natürlich auch den Markt angeguckt, welche Player gibt es in dem Markt und hatten dann bei der Icon League einfach das beste Gefühl, weil die Icon League natürlich auch sehr auf den Dachmarkt konzentriert ist, wo wir ehrlicherweise sagen müssen, das ist auch der Hauptmarkt von uns als Infront. Also andere Player, wie zum Beispiel die Kings League, ist dann vielleicht eher global unterwegs und spricht sicherlich den lateinamerikanischen Raum etwas mehr an.
Die Icon League gibt es nur in Deutschland.
Genau, die Icon League gibt es in Deutschland, genau, dann halt mit Abstechern für einzelne Events, dann halt nach Österreich und in die Schweiz, aber Hauptmarkt ist auf jeden Fall Deutschland und das matcht natürlich mit uns als Infront Germany natürlich auch ganz gut, weil das natürlich auch unser Hauptmarkt dementsprechend ist und weil wir halt gedacht haben mit diesem ganzen Franchise-Modell, was dahinter steht, mit Rabona, die aus dem Creator-Business kommen, ist das eigentlich für uns die Icon League, wo wir das beste Gefühl haben, dass das die Plattform ist, auf die man setzen kann, weil es war eigentlich von vornherein oder die Annahme, dass es eher ein Verdrängungswettbewerb ist. Also es wird in Deutschland keine drei parallelen Ligen geben. Also das meiner Meinung nach wird es nicht geben. Also es war von vornherein eigentlich klar, dass es am Ende des Tages ein Verdrängungswettbewerb ist, was man ja jetzt ja auch sieht, dadurch, dass die Baller League sich zum Beispiel schon aus Deutschland zurückgezogen hat. Und da haben wir einfach gesagt, von den Personen, von den Unternehmen, die hinter der Icon League stecken, haben wir da einfach das beste Gefühl und würden ganz gerne dann halt mit der Icon League da auch zusammenarbeiten. Und da kam so ein bisschen der Gedankengang und dann letztendlich dann auch die Kooperation mit der Icon League dann auch her.
Sag uns doch mal ganz kurz, wie viel Euro stecken da drin in so einer Saison?
Also da bist du schon von der Icon League, der Bedarf ist dann, würde ich jetzt sagen, schon mittel siebenstellig, musst du da pro Saison schon haben, die da irgendwo generiert werden, die da auch an Sponsoring am Ende des Tages reinkommen. Jetzt haben wir auch gerade gesprochen, es gibt zwei Saisons pro Jahr. Also wenn du das mal auch aus dem Fußball dann halt siehst, da bist du teilweise dann schon ja Zweitliga, je nachdem vielleicht auch schon kleiner Erstligist irgendwo unterwegs, was du da halt drehen musst.
Und dann als Liga oder alle Clubs inkludiert?
Als Liga.
Als Liga.
Also Clubs, da haben wir dann keinen Einblick. Die müssen, da wüsste ich jetzt nicht, was dann der Kostenapparat, das ist dann sicherlich pro Team auch nochmal unterschiedlich, ne? Je nachdem natürlich, was die auch für einen Kostenapparat haben. Ist ja klar, ist in der Bundesliga auch ähnlich, ne? Also die Scheren sind sicherlich nicht so groß, aber da wirst du sicherlich auch nicht Bayern München mit Heidenheim vergleichen können. Und so hat sicherlich da jedes Team auch nochmal seinen eigenen Kostenapparat. Aber da ist schon Geld dahinter, was man einfach sieht, dass es auch einfach hochprofessionell ist. Ne? Also wenn man sieht, wie so ein Spieltag umgesetzt wird, du warst ja selber auch vor Ort, vom Setup, was da gestreamt wird, welche Leute vor Ort sind, wie sowas nachbereitet wird. Das ist ja nicht nur der Spieltag, also ist ja die Herausforderung, die wir in anderen Sportarten auch haben. Wie schaffst du es gerade auch den Zeitraum zwischen den Spieltagen zu überbrücken, ne? Content zu kreieren etc. Also da ist dann schon eine Maschinerie dahinter, die das Ganze dann halt auch hochprofessionell dann wirklich macht. Also da sprechen wir schon über relevante Volumen. Und natürlich auch immer so ein bisschen, wenn man sich's aussuchen kann, ist der An- oder der Antrieb oder der Anspruch, besser gesagt, ist schon das ähnliche, eher so ein Champions League-Modell aufzuziehen. Ne? Also wir wollen am Ende auch nicht 33 Partner haben und da sehr inflationär mit rumgehen und hier noch ein Logo und da noch ein Logo. Soll schon ein cleanes Setup sein und dementsprechend hast du natürlich auch eine gewisse Exklusivität als Unternehmen oder ein sehr reduziertes, qualitativ hochwertiges Werbeumfeld. Aber dementsprechend sind natürlich auch die Volumen, die jedes Unternehmen zahlen muss, natürlich dann auch ein bisschen höher, weil es, glaube ich, auch sonst bei der Community konterkariert oder kontraproduktiv wäre, wenn du jetzt da 33 Unternehmenslogos im Stream irgendwo platzieren würdest. Also da ist schon relativ klar gesettet, wie viel maximal möglich ist, damit es dann nicht zum Boomerang wird und dann eher ein Unternehmen vielleicht einen negativen Image-Transfer hat, als jetzt irgendwie ein positives. Also das ist schon eine etwas höhere Sensibilität, als jetzt vielleicht bei einem Fußballligist, wo man dann vielleicht noch guckt, da ist noch irgendwie ein Quadratmeter frei, da machen wir auch noch ein Logo hin. Also das ist dann schon bei der Icon League da ein anderer Angang.
Ich komme mal kurz drauf zurück. Und als du das Modell erklärt hast und dass es halt auch stark davon lebt, dass es einen Entertainment-Charakter mit sich bringt, fehlt dir nicht manchmal so der klassische Spannungsbogen? Also es kann ja keiner absteigen. Es kann auch keiner sich für eine weitere europäische Icon Super League oder Champions League qualifizieren. Es ist ja am Ende sogar du hast es vorhin gesagt, ob das fair ist oder nicht fair ist, wenn du auf einmal durch so einen Rulebreaker dann es auch mal 5-5 oder andersrum stehen kann. Also ist der sportliche Anreiz für die Generation, in der wir so Sport konsumieren hier in Deutschland, ist der ausreichend, um das weiter hochleben zu lassen? Oder erleben wir hier einen Hype, der geprägt ist von Creatern und die bringen vielleicht in 2 Jahren auf einen anderen Hype drauf?
Gute Frage. Das werden wir sehen. Also ich glaube, das ist erstmal klar, dass Lebenszeiten, sag ich mal, in dem Bereich, in dem wir uns da befinden, viel, viel kürzer sind. Also jetzt mal im klassischen Sport, da machst du vielleicht Businesspläne 5-10 Jahre oder ähnliches, in dem Bereich undenkbar. Also da ist, glaube ich, 1-2 Jahre ist das schon eine Ewigkeit. Ne? Also 2 Jahre ist das schon wirklich eine Ewigkeit. Und wer weiß, was sich dann entwickelt und umso, sag mal, je größer ist natürlich auch die Herausforderung für die Liga, sich immer neu zu erfinden und neue Sachen reinzubringen, ob es jetzt beim Spiel ist, durch irgendwelche Rulebreaker, ob es drumherum ist oder ähnliches. Weil wenn du, glaube ich, einfach 2-3 Jahre dasselbe Produkt machst, dann wird die Community weiterziehen. Und dann gibt es vielleicht eine andere hübsche Braut, die man sich dann anguckt. Ich finde, es war ja mal ähnlich im E-Sport, was auch gehypt wurde. Alle haben E-Sport konsumiert, riesige Hallen wurden gefüllt, alle Unternehmen sind reingegangen in den E-Sport. Viele wussten gar nicht warum, aber haben gesagt, wir müssen das machen. Wir gehen jetzt mal rein und dann war die Welle dann eher abnehmend. Ne? Und jetzt kommen eher so Formate wie die Icon League. Also deswegen, ich glaube, keiner ist dabei aufgrund des reinen Sports. Also das, glaube ich, wer am Ende gewinnt, ist gar nicht so relevant. Die Community freut sich wahrscheinlich, wenn derjenige, dem ich folge, gewinnt. Aber wenn nicht, ist das auch kein Weltuntergang. Aber das Drumherum muss ich, glaube ich, immer wieder neu erfinden. Und was du gerade sagtest, wenn man die Reise mal zu Ende denkt, ja, vielleicht gibt es am Ende des Tages sowas, wie dass es dann die Icon League in verschiedenen Ländern gibt. Und dann qualifizieren sich vielleicht die ersten 2 für eine Endrunde und dann gibt es vielleicht auch nochmal ein Finalturnier der globalen Icon League, was dann irgendwo stattfindet. Aber das zeichnet, glaube ich, auch ein bisschen die Icon League aus, dass man da schon bedacht ist, ein organisches Wachstum zu haben und schon auch weiß, was man kann und was man nicht kann und nicht versucht, den dritten Schritt vom ersten zu machen. Aber ich glaube, dass wir, was wir am Anfang hatten, in einem anderen Kontext, die Aufmerksamkeitsspanne der Community ist, glaube ich, beschränkt und einfach kürzer. Und deswegen musst du dich immer neu erfinden. Und Auf- und Abstieg, das ist dann halt eher so das amerikanische Modell. Dafür sind die Teams auch jedes Jahr neu. Also du kannst nicht sagen, in dem einen Team war das erfolgreich, im nächsten Jahr wird es wieder erfolgreich sein. Das kann dann auch ganz anders sein von den reinen Spielern her, weil mittlerweile ist man auch so weit, dass es Transfers gibt zwischen den Teams. Es werden Ablösen gezahlt. Also da hält auch die Professionalisierung.
Kommt die alte Welt in die neue Welt wieder rein.
Da kommt die alte Welt in die neue Welt. Ne? Auch die positiven Sachen wie auch die negativen Sachen. Umso mehr Geld natürlich klar im Topf ist, umso mehr sollen auch davon partizipieren. Das ist ja auch richtig. Also da tritt auch eine Professionalisierung ein, aber ich glaube, da eine Prognose zu schaffen und zu sagen, das wird in 1, 2, 3 Jahren so und so aussehen, ist da, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und das waren natürlich auch Gespräche, die wir hier intern geführt haben, wo man gesagt haben, ja, wir wollen uns natürlich schon committen, weil wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Und das ist, glaube ich, auch noch ein erklärungsbedürftiges Thema für viele. Aber da jetzt zu sagen, wie sieht die Welt in dem Kosmos in 3 Jahren aus, ich glaube, das können selbst Leute nicht, die sich da wesentlich besser auskennen als wir. Und da haben wir einfach das beste Gefühl, dass sie das mit der Icon League gut entwickelt. Aber am Ende des Tages ist es eine Wette, die wir abgeschlossen haben.
Dann drehe ich den Spieß mal um. Was können dann die traditionsreichen Sportarten, Clubs oder Vermarktungsansätze, was können die denn übernehmen aus einem solchen modernen Ansatz? Also gerade ihr als Vermarkter, der ja auch für Clubs und für andere Sportarten zuständig ist, die ein bisschen mehr Tradition mitbringen. Was ist denn so, du hast das vorhin so spannend gesagt, hier interessiert eigentlich nicht, wie viel Zeit auf der Bande ist, während das ein hart umkämpftes Recht im Fußball ist beispielsweise. Wie könnte man dann Pakete im Fußball, im anderen Mannschaftssportarten, wie könnte man völlig neu denken, weil wir es aus der Icon League kennen, kopieren, übernehmen können?
Ja, ich glaube, dieses Thema Storytelling, Engagement, Socials, digital, das ist ja jetzt auch keine Breaking News, dass das immer relevanter wird. Also die Zeiten, wo man früher gesagt hat, hier ist der Koffer Geld, wo hängt mein Logo und dann hoffen wir mal, dass da was bei rumkommt. Die Zeiten sind ja lange vorbei. Also da war, glaube ich, so der erste der erste große Push, der auch nochmal kam, oder ein Push, der nochmal kam, war Corona, ne, wo man natürlich einfach gesehen hat, okay, digital funktioniert noch, Stadionbesuch wird schwierig. Viele Unternehmen gesagt haben, wie erreichen wir denn jetzt überhaupt noch unsere Kunden? Wir müssen digital irgendwie was machen. Also da war bei vielen Vereinen schon der Schub, wo man erstmal gesehen hat, oh, wir sind da im Vergleich nicht gut aufgestellt und es ist nicht damit getan, dass wir am Wochenende einmal unsere Aufstellung posten und dann posten, wie wir gespielt haben, sondern was passiert denn in den 7 Tagen, wie ich gerade sagte, wo kein Spiel ist, also wie erreiche ich denn da meine Fans und wie halte ich die denn irgendwo bei der Stange, bevor die mir irgendwie abwandern? Und ich glaube, dass da der Fußball von dieser Welt noch viel lernen kann, dass die Wichtigkeit des reinen Spieltages, was immer das Herzstück bleiben wird, weil deswegen bin ich Fan, deswegen gehe ich ins Stadion, weil dieses Gemeinschaftsgefühl will ich erleben, da sind die meisten Emotionen. Aber ich glaube, die Wertigkeit wird sich immer mehr verschieben in den Zeitraum zwischen den Spieltag, ne? Dass ich da sage, was passiert denn da? Weil auch als Unternehmen zahle ich ja nicht den Betrag nur dafür, dass ich 17 Tage im Jahr beim Verein XY irgendwo präsent bin. Weil dann sage ich, was ist denn mit den restlichen 348 Tagen? Da muss ja auch irgendwas passieren. Und diesen kreativen Ansatz, wie mache ich das? Wie bespiele ich eine Community? Auf welchen Kanälen bin ich dann halt auch, dass ich dann auch mich logischerweise auf TikTok aktiv bin, dass ich auf Instagram aktiv bin. Was mache ich da, dass die Ansprache auch eine andere ist, dass ich quasi auch für jeden Kanal eine andere Ansprache auch brauche, ne, dass ich auch selbst innerhalb der Socials auf Facebook mit den Leuten anders kommuniziere als auf TikTok. Ich glaube, das sind so viele Learnings, wo sich, glaube ich, der ich nenne es mal der klassische Sport, sich noch eine Scheibe abschneiden kann, gerade von diesem Creator-Business etc., weil es ja als Verein auch immer eine Herausforderung ist, sich unabhängig zu machen vom sportlichen Erfolg im Idealfall, vielleicht auch unabhängig zu machen von Gesichtern, ne? Weil wenn der Spieler dann wechselt, habe ich vielleicht auf einmal ein Problem. Und das ist, glaube ich, dann, wo solche Formate noch einen großen Vorsprung haben vor dem klassischen Sport, wo es dann noch viel mehr dann auch am Ende des Tages um Reichweiten geht. Weil da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ohne Reichweite macht natürlich auch der andere Punkt keinen Sinn. Also wenn ich super weiß, wie ich grundsätzlich eine Community bespiele und ich habe aber keine Reichweite, dann macht es natürlich auch keinen Sinn. Aber bei der Icon League ist es eigentlich ganz positiv, dass ich da beides am Ende des Tages gegeben habe, aber halt über andere Kanäle als der klassische Sport.
Kommen wir nochmal einmal zur Info von selber. Wie hat sich dein Teamgefüge verändert und vielleicht auch der Altersdurchschnitt mit dem zusätzlichen Rechteportfolio Icon League? Also ich könnte mir vorstellen, du hast vorhin das Beispiel, ich glaube Nissan war es, erwähnt. Das ist ja dann, wenn man über Bandenwerbung oder über Trikotwerbung spricht, dann ist es vielleicht der Mitte 40-Jährige, der an einen anderen Mitte 50-Jährigen verkauft. Geht ihr jetzt mit Anfang 20-Jährigen in die Akquise bei Mitte 50-Jährigen oder wie funktioniert jetzt dieses spezielle Produkt auch in eurer in der Employer-Zielgruppe?
Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also erstmal ist so, wenn ich dann schon sehe, dass ich 10 Jahre bei Infront bin und 46, da gucke ich mich dann schon mal um und sehe nicht so viele hier in der Firma, die so in meiner Altersgruppe sich bewegen. Also so für die Älteren war es natürlich dann auch nochmal ein Learning, sich dieses Thema anzuschaffen. Genau wie du gerade sagtest, weil wenn wir mit den Entscheidern sprechen, die sind jetzt halt eher in meiner Altersgruppe als jetzt Mitte 20. Und da ist natürlich genau diese Herausforderung, denen das zu erklären. Aber deswegen haben wir dann auch bei der Besetzung zum Beispiel der Position bei der Teamleiter Icon League oder auch bei den Leuten schon darauf geachtet, dass das vielleicht Leute sind, die eher etwas jünger sind, die sich in dieser Welt einfach damit aufgewachsen sind, für die es natürlich ist, die vielleicht auch eher aus so einer digitalen Welt halt kommen, die diese ganzen anderen Währungen und anderen KPIs auch besser einschätzen können als wir. Aber da versuchen wir uns natürlich schon darauf einzustellen und wissen, dass eine Vermarktung der Icon League auch vom Setup was komplett anderes ist als jetzt Motorsport, Fußball oder Handball. Also da haben wir schon versucht, drauf zu achten, weil ich sage immer mit dem Augenzwinkern, als ich dann auch mal bei einem letzten Jahr beim Finale in Wien war und dann auch viele gesehen habe, die da Fotos gemacht haben, habe ich gesagt, ich kann ja nicht sagen, wer der Influencer ist und wer mit wem ein Foto macht, weil ich kenne die Leute nicht. Also das könnte der eine, könnte der Promi sein, für mich könnte aber auch der andere der Promi sein. Und die haben natürlich dann ganz anderen Zugang dazu und werden ganz nervös und fangen an zu kreischen und machen irgendwelche Fotos von Leuten, die wir überhaupt nicht erkennen. Und da geht wahrscheinlich eher ein Toni Kroos durch die Menge und der interessiert gar keinen. Die interessieren halt eher die anderen Leute. Und da muss man sich dann schon, das ist dann schon für uns ein anderer Angang und ist sicherlich dann auch nochmal schwieriger und erklärungsbedürftiger. Aber umso besser ist natürlich, was ich vorhin sagte, wenn du die Zahlen hast, die sind halt nun mal objektiv. Und die Zahlen und die Relevanz, die versteht halt jeder, jeder Altersgruppe, dass es in dieser Relevanz hat, ob man selber versteht oder nicht. Aber es ist halt nun einfach mal Fakt und es ist die Realität.
Ich finde das sehr spannend. Du hast mir das auf jeden Fall ein Stückchen näher gebracht heute, wenngleich ich merke, dass du als Vermarktungsleiter da die gleichen Herausforderungen inhaltlicher Art hast wie ich, weil ich würde die Leute auch nicht alle erkennen. Und ich glaube auch, dass ich sehr stark von dem Live-Erlebnis, wie ich das von unseren bekannten Sportarten so mag. Also ich habe das vorhin berichtet, ne, das mit dem Handy und die ganze Zeit. Aber ich finde es halt auch immer wieder beeindruckend, dass wir unsere Sportarten so konsumieren können. Dass es aber die Unterschiede gibt, das ist auch gut. Und dass es da unterschiedliches Nutzungsverhalten gibt, das hast du erklärt, das kann ich mir vorstellen. Es bleibt spannend zu beobachten, wo sich die Reise dahin begibt. Ich finde das auch sehr offen, wie du erzählt hast, dass das vielleicht gibt es in 2 Jahren eine andere Braut, die hübscher ist. Und das macht es ja eben aus, auch das Faszinierende an diesem Business. Und ich finde es schon stark, so eine, darf man sagen, traditionsreiche Vermarktungsagentur, die sich mit diesem modernen Sport, dieser modernen Form des Sport-Entertainments beschäftigt hat und sich dem gewidmet hat. Also, lieber Martin, vielen, vielen Dank für diesen Ritt mit dem Schwerpunkt Icon League. Ich glaube, bei Infront kann man auch noch über viele, viele andere Themen reden, aber jetzt haben wir heute mal den Schwerpunkt darauf gelegt. Danke dir ganz herzlich und ja, freue mich riesig. Wir werden deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Wenn da jemand Interesse hat, sich da mit dir nochmal auseinanderzusetzen, sich das schlau zu machen, ich glaube, da ist er an der richtigen Stelle.
Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Wunderbar. Dann herzliche Grüße nach wahrscheinlich Frankfurt.
Korrekt.
Und ich grüße aus Hamburg. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bis irgendwann auf irgendeiner Veranstaltung.
Mach's gut. Ja.